Euer Tufir Havard hat mir einige seiner Finden gezeigt, stieß Veitrauter hervor. Allerdings war ich es meist, der dabei Blut ließ. Zu schade, dass der alte Narr jetzt nicht mehr sehen kann, was er mir beigebracht hat.
Paul erinnerte sich an etwas, das Duncan Idaho gesagt hatte. Achte nur auf das, was während des Kampfes geschieht. Auf diese Weise wirst du die wenigsten unliebsamen Überraschungen erleben. Erneut umkreisten sie sich, geduckt und vorsichtig. Paul stellte fest, dass Veitrauter wieder selbstsicherer wurde und wunderte sich. Bedeutete der kleine Kratzer für seinen Gegner so viel? Höchstens dann, wenn die Spitze vergiftet gewesen war. Aber wie war das möglich? Immerhin hatten seine eigenen Leute die Waffe auf Gifte untersucht, bevor sie Veitrauter ausgehändigt hatten. Um irgendetwas zu übersehen, waren sie zu gut ausgebildet.
»Die Frau, mit der du da eben gesprochen hast«, begann Veitrauter
einen erneuten Monolog.
»Ich meine diese Kleine. Bedeutet sie etwas für dich? Ist sie vielleicht dein Liebchen? Ich bin sicher, dass sie auch meine speziellen Wünsche erfüllen wird.«
Paul sagte nichts. Stattdessen konzentrierten sich seine Sinne auf die kleine Wunde, die sein Gegner ihm versetzt hatte. Er stellte fest, dass es sich um eine betäubende Substanz handelte, die sein Körper sofort entgiftete. Dennoch blieben die Zweifel in ihm, denn es war ihnen gelungen, die Klinge mit irgendeinem Mittel zu benetzen. Ein Betäubungsmittel. Es war zu schwach, um von einem Giftschnüffler aufgespürt zu werden, aber stark genug, die Muskulatur eines Menschen zu beeinflussen. Seine Gegner verfolgten also immer noch irgendwelche obskuren Pläne, um ihre Niederlage durch Verrat nachträglich in einen Sieg umzumünzen. Wieder sprang Veitrauter vor. Paul, der das Lächeln auf seinem Gesicht gefrieren ließ, um den Eindruck zu erwecken, das Betäubungsmittel habe seine Wirkung bereits getan, sprang im letzten Moment zur Seite und stieß dann unerwartet zu. Veitrauter duckte sich, sprang entsetzt zurück, wechselte die Klinge in die andere Hand und starrte mit bleichem Gesicht auf die Wunde, die Paul ihm mit einem blitzschnellen Hieb beigebracht hatte. »Jetzt soll er anfangen zu zweifeln«, dachte Paul. »Er soll ruhig glauben, mein Messer sei vergiftet gewesen.«
»Verrat!« schrie Veitrauter. »Er hat mich vergiftet! Ich fühle Gift in meinem Arm!«
Paul brach sein Schweigen und fügte hinzu: »Nur ein bisschen Säure als Dank für das Betäubungsmittel auf der Klinge des Imperators.« Veitrauter sah Pauls Lächeln und hob erneut das Kurzschwert. Seine Augen leuchteten voller Hass. Paul hob das Kreismesser und begann wieder mit der langsamen Umkreisung seines Gegenspielers. Veitrauter griff nun wieder an, riss das Kurzschwert hoch und wurde zurückgeworfen. Paul drang gegen ihn vor. Sie täuschten einander mehrfach und mussten sich schließlich wieder trennen. Paul, der damit rechnete, dass der vergiftete Pfeil aus Veitrauters rechter Hüfte hervorschnellen würde, zwang seinen Gegner dazu, ihm die rechte Seite zuzuwenden. Jede Sekunde erwartete er ein Ende des Kampfes. Und beinahe wäre ihm fast die winzige Spitze entgangen, hätte Veitrauter sich nicht durch ein plötzliches Vernachlässigen seiner Anstrengung selbst verraten. Die Nadel verfehlte ihn nur um Haaresbreite. Aus der linken Hüfte. »Sie begehen einen Verrat nach dem anderen«, dachte Paul und setzte seine unter der Bene Gesserit-Ausbildung geschulten Muskeln ein, bevor Veitrauter seinen Trick wiederholen konnte. Da er gleichzeitig der Nadel ausweichen musste, verlor er den Boden unter den Füßen und stürzte. Veitrauter lag plötzlich auf ihm.
»Du hast also das kleine Ding an meiner Hüfte gesehen«, flüsterte Veitrauter. »Du weißt, dass damit dein Schicksal besiegelt ist, Narr!«
Er bewegte sich leicht, um die Nadel näher an ihn heranzubringen.
»Deine Muskeln werden erschlaffen, und den Rest besorge ich mit dem Messer. Und niemand wird es je erfahren.«
Paul hörte die lautlosen Schreie, die seinem Bewusstsein zusetzten. Es schien, als hätten sich alle seine Vorfahren in ihm versammelt, um ihn dazu zu bewegen, das geheime Wort auszusprechen, das Veitrauter Einhalt gebieten würde, und ihn selbst retten.
»Ich werde es nicht sagen«,
keuchte er. Veitrauter starrte ihn überrascht an. Es war genug für Paul, um herauszufinden, wie er sich seines Gegners entledigen konnte. Mit einem gewaltigen Schwung warf er sich zur Seite, rollte Veitrauter von sich und stürzte sich auf ihn, sorgfältig darauf achtend, dass die Nadel nicht in seine Richtung zeigte. Paul befreite seinen rechten Arm, riss das Kreismesser hoch und stieß zu. Veitrauter ächzte und fiel in sich zusammen. Die Seite, die die versteckte Nadel verbarg, deutete zu Boden. Schwer atmend stieß Paul sich vom Boden ab und kam wieder auf die Füße. Über die Leiche Veitrauters gebeugt, die Klinge in der Hand, richtete er seinen Blick langsam auf den Imperator.
»Majestät«, sagte er, »Ihre Truppe hat erneut einen Mann verloren. Wollen wir jetzt nicht zu einer vernünftigeren Verhandlungsweise übergehen? Sollten wir jetzt nicht über das Unerlässliche zu sprechen beginnen? Ihre Tochter wird mit mir verheiratet werden. Und damit öffnet sich der Thron für die Atreides.«
Der Imperator wandte sich um und schaute Graf Fenring an. Der Graf wich seinem Blick nicht aus. Er verstand auch ohne Worte, was der Imperator von ihm verlangte.
»Erledige diesen Anführer für mich«, sagte der Blick des Imperators. »Ich weiß zwar, dass er jung und erfolgversprechend ist, aber er ist gleichzeitig ermüdet von seinem Kampf und stellt nun für niemanden mehr einen Gegner dar. Fordere ihn jetzt heraus. Du weißt schon, wie du es machen musst. Und bringe ihn um.«
Langsam bewegte Fenring den Kopf und sah Paul an.
»Tu es«, zischte der Imperator.
Mit dem Blick der Bene Gesserit, den seine Frau ihn gelehrt hatte, beobachtete Graf Fenring Paul. Die Geheimnisse und die verborgene Größe, die diesen jungen Mann umgaben, blieben ihm nicht verborgen.
»Ich könnte ihn umbringen«, dachte er,
und zweifelte nicht daran, dass er dazu körperlich in der Lage war. Aber irgendetwas in ihm hinderte ihn daran, den Befehl des Herrschers auszuführen. Und Paul, der die augenblicklich herrschende Spannung zwischen den beiden Männern fühlte, verstand plötzlich, warum der Graf bisher nie in einer seiner Visionen aufgetaucht war. Fenring war einer jener Leute, die beinahe alle Anforderungen der Bene Gesserit erfüllten. Ein fast Quiser Zaderach, der an einem Fehler seiner manipulierten Erbmasse litt. Ein genetischer Eunuch. Er empfand so etwas wie Mitleid für diesen Mann. Eine tiefe Verbundenheit wie zu einem Bruder, den das Schicksal daran hinderte, seine Stelle einzunehmen.